Netflix investiert unvorstellbare Mengen an Geld in seine Originalfilme. Doch oft stellt sich dann irgendwie die Frage, wo ist das eigentlich überall hingeflossen? Deswegen schauen wir uns heute in dieser Ausgabe Streamgestöber die teuersten Netflix-Filme aller Zeiten an und versuchen, irgendwie das Budget ins Verhältnis mit dem Erfolg zu stellen, den diese Filme auf Netflix haben. Mein Name ist Matthias Hopf, ich bin ein Mitglied der Movieplot-Redaktion und sitze hier im Podcast-Studio mit Jan-Felix Wuttig, der mir im Büro direkt gegenüber sitzt. Und wir haben zusammen dieses Podcast-Thema ausgeheckt, das wir euch heute vorstellen wollen. Jan-Felix, schön, dass du da bist. Wie geht's dir Montagmorgen?
Alles ja, fit? Alles super. Das ist mein zweiter Kaffee jetzt.
Sehr gut.
Ja, nee, aber freut mich sehr, hier zu sein.
Vielleicht so direkt als Einstiegsfrage, wenn du einen Film schaust als Filmfan, denkst du da in erster Linie über das Geld, über das Budget nach?
Nee, nicht in erster Linie, aber es sorgt schon für eine gewisse Art von Erwartungshaltung. Also wenn ich gehört habe, dass ein Film irgendwie 300 Millionen gekostet hat, dann gehe ich davon aus, dass er dementsprechend, also dass dann hoffe ich, dass dementsprechender Aufwand dahinter steckt. Also zumindest ja, in der Regel visuell. Also dass es nicht so einfach ist, das einzuschätzen, das werden wir, glaube ich, auch noch sehen, weil es sehr viele unterschiedliche Gründe geben kann oder zumindest ein paar unterschiedliche Gründe, warum ein Film richtig, richtig teuer wird. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie so einen Sci-Fi-Blockbuster, der wirklich 300 Millionen gekostet hat, dann will ich auch, dass er nach 300 Millionen aussieht und nicht, als wäre der irgendwie bei Ole in der Garage entstanden.
So. Ja.
Aber das sagt nichts grundsätzlich über die Qualität von einem Film aus. Also in einem gewissen Rahmen kann jeder Film super sein, ne? Also egal welches Budget er hat, wahrscheinlich kommt es ein bisschen darauf an, dass er sein Budget kennt und dass er weiß, wie viel er dann verlangen kann vom Zuschauer, weil wenn keine Ahnung, Sternzerstörer bei dir aus Pappe gemacht sind, so dann ja, kannst du den Leuten nicht so viel verkaufen. Aber ja grundsätzlich ist in jedem Budget jede Art von Qualität möglich, denke ich.
Ich finde, du hast da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Irgendwie diese Illusion, nur weil ein Film erfolgreich ist, ist auch gut. Oder nur weil ein Film nicht erfolgreich ist, ist er schlecht. Genauso wie nur weil ein Film viel gekostet hat, muss er gut sein. Oder weil er wenig gekostet hat, ist er schlecht. Völliger Bullshit. Ich glaube, ein Film kann alles sein. Ich finde sehr schön deine Beobachtung. Ein Film muss sein Budget kennen. Weil ich glaube, da merkt man auch so, welche Erfahrung das Team dahinter mitbringt, wie gut sie eben mit den Ressourcen umgehen können. Und ich habe tatsächlich schon oft von Filmschaffenden mitgekriegt, dass sie dann sowas sagen wie, ja, ich hätte gern noch irgendwie so ein paar Drehtage mehr gehabt, noch ein paar Millionen mehr Budget. Aber letzten Endes sind die Einschränkungen, mit denen wir arbeiten mussten, auch so eine kreative Disziplin geworden. Mhm. Und daraus haben wir neue Möglichkeiten gewonnen oder Perspektiven auf die Geschichte entdeckt, die wir erzählen wollten, die wir jetzt so vorher nicht gehabt hätten. Also wo quasi die Not erfinderisch macht und dann was viel Besseres bei rumgekommen ist. Genau, deswegen lass uns einsteigen hier in den Podcast. Vielleicht für alle euch, die jetzt zuhört, wir werden bei jedem dieser Netflix-Filme so drei große Fragen uns anschauen. Das erste ist erstmal, was ist das denn für ein Film? Worum geht's da? Wer spielt da mit? Was wollte Netflix damit erreichen? Warum haben sie diesem Film grünes Licht gegeben? Die zweite Frage ist dann, warum war er denn so teuer? Wir haben das recherchiert. Wir sind so die üblichen Branchen, Zeitungen, Magazine durchgegangen wie Hollywood Reporter, Deadline, Variety, haben auch bei Forbes geschaut, wo wir Angaben finden können. Natürlich haben wir nicht den Einblick in die ganz korrekten Netflix-Zahlen, die werden ja selten veröffentlicht, aber zumindest ist es auf diese Branchenblätter in der Regel Verlass. Das ist das, wonach sich dann auch alle Box-Office-Berichte und so weiter richten. Deswegen arbeiten wir mit diesen Zahlen. Genau, und die dritte Frage, die ich eigentlich am spannendsten finde, ist so ein bisschen, was ist bei rumgekommen? Was ist der Fußabdruck, den der Film in der popkulturellen Geschichte hinterlassen hat? Hat sich Netflix da Millionengräber geschaufelt oder waren das Investitionen, die noch heute nachklingen? Und das ist, glaube ich, das, wo ich hier das größte Potenzial in dem Podcast sehe, glaube ich, wo wir ein spannendes Gespräch haben können. Aber bevor es weitergeht, haben wir noch ein Wort von unserem Sponsor, Magenta TV.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Hollywood und seine Budgets. Falls ihr nicht genau wisst, was ist denn eigentlich ein Budget, ganz leicht runtergebrochen, als ein Budget versteht man das, was man braucht, um einen Film zu produzieren. Wir unterteilen da oft in Produktionsbudgets und Marketingbudgets. Das Marketingbudget ist das, was seltenst irgendwie bekannt ist, was meistens irgendwie so eine Ziffer ist, die man nur spekulieren kann, ungefähr einordnen kann aufgrund der Größe des Projekts. Deswegen, wenn wir hier in diesem Podcast von Budgets reden, sprechen wir vom Produktionsbudget, also das Budget, was aufgewendet wird, um den Film herzustellen. Das fängt an mit der Vorproduktion, irgendwie ein Drehbuchautor wird engagiert oder irgendwie die Rechte für eine Buchvorlage werden gekauft, es werden erste Konzeptzeichnungen angefertigt, das Casting beginnt, dann fällt auch irgendwann die erste Klappe, dann haben wir, was weiß ich, wie viele Wochen Drehzeit und danach ist das natürlich noch nicht zu Ende. Das Produktionsbudget deckt natürlich auch die Postproduktion ab, also die visuellen Effekte, die gemacht werden müssen. All das bis Ende, bis ja kurz vor dem Kinostart im Endeffekt, wann auch immer der Film komplett abgeschlossen ist, im Kasten ist. Und manchmal kann es sogar sein, dass das Produktionsbudget gar nicht allein von den Studios, von den Filmfirmen und so weiter komplett allein gestemmt wird. Manchmal kann es sogar sein, dass sowas wie Steuerbegünstigungen damit reinspielen. Also wenn jetzt ein Film zum Beispiel, weiß nicht, irgendwo gedreht wird, Kalifornien zum Beispiel hat sehr große Tax Returns, da hat mir fällt jetzt keine konkrete Zahl ein, aber das sind schon Millionenbeträge, die da manchmal wieder runtergedrückt werden von einem Film. Also alles sehr, sehr spannend, wie so ein Budget funktioniert. Und damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür habt, in was für Größenordnung wir uns bewegen. Also du hast Low-Budget, du hast Mid-Budget und du hast das große Blockbuster-Budget. Jan-Felix, hast du ein Beispiel für so ein Big-Blockbuster-Budget?
Also die meisten Marvel-Filme sind alle Big-Budget-Filme. So, also wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Endgame gekostet hat, aber ich glaube,
der war eh jenseits von aller Vorstellungskraft.
Ja, genau. Also alles, was sich wirklich in diesem Rahmen von, ich sag mal, 150 Millionen plus bewegt, so ungefähr. Oder also alles auf jeden Fall über 200 Millionen. Da kann man eben, wie gesagt, viele Marvel-Filme dazu rechnen. Da kann man aber auch zum Beispiel Fluch der Karibik-Filme dazu rechnen. Star Wars.
Jurassic Park.
Ja, genau.
Also alles Riesengroße, was irgendwie im Kino läuft.
Ja, genau. Und in der Regel halt, wenn große Namen, große Franchises, viel visuelle Technik aufeinandertreffen, dann explodiert meistens das Budget. So. Und in solchen Fällen kostet das eben eine Menge.
Ich finde das tatsächlich immer oder sehr leicht zu sehen, ob viel Geld hinter dem Film steckt oder nicht. Umso spannender finde ich es, wenn dann so Fälle kommen wie The Creator letztes Jahr, falls ihr den gesehen habt. Das ist ein Science-Fiction-Film hier von dem Rogue One-Regisseur Gareth Edwards. Und der sieht aus, als hat er definitiv 200 Millionen Dollar gekostet. Einfach so die unglaublichen Produktionswerte, die Bildgewalt, die da drin steckt. Und dann schaut man nach und okay, er hat nur 80 Millionen gekostet. Klar, 80 Millionen ist unglaublich viel Geld. Aber das ist, glaube ich, wo der Regisseur ganz genau wusste, was seine Möglichkeiten sind, die er damit hat und dann in dem Rahmen wirklich alles abgeliefert hat, warum sieht man nicht unbedingt immer alles, was in den Budgets irgendwie so an großen Zahlen drinne steckt, liegt natürlich auch dran, dass nicht alles direkt in Spezialeffekte fließt, nicht alles direkt in große Sets oder so, sondern viel auch irgendwie die Gagen für die Stars. Und bei Netflix ist das ein besonderer Fall, weil Netflix bringt seine Filme nicht ins Kino, sondern die werden eben auf der Streaming-Plattform veröffentlicht. Sprich, da gibt's am Ende kein konkretes Einspielergebnis. So, der Film läuft nicht 4, 5, 6, 7 Wochen im Kino und hat dann 1 Milliarde eingespielt, sondern Netflix veröffentlicht die und das war's. Es kommt kein Einspielergebnis rum. Und für viele Hollywood-Stars ist ja sehr attraktiv die Gewinnbeteiligung. Also, dass das Studio sagt, wir bringen jetzt deinen Marvel-Film ins Kino und keine Ahnung, wenn der seinen Break-Even erreicht bei $400 Millionen oder so, kriegst du eine Gewinnbeteiligung für alles, was dann drüber geht. Und das geht eben bei Netflix nicht, weil es eben keinen Gewinn in diesem Sinn gibt, der irgendwie in Box-Office-Zahlen gemessen werden kann. Und deswegen fallen Netflix-Budgets sehr hoch aus, weil die ganzen Stars vorab schon Prämien bekommen. Also wenn jetzt Ryan Reynolds da für den nächsten Netflix-Film engagiert wird, sagt er nicht, meine Gage sind 10 Millionen plus den ersten Dollar, ab dem ihr Gewinn macht, sondern er sagt so, meine Gage ist $30 Millionen, weil ich halt eben später nie irgendwas dazu krieg, außer vielleicht ein Sequel, einen zweiten Teil, irgendetwas. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Kopf zu behalten, warum Netflix-Budgets teilweise überdimensional wirken, gerade im Hinblick darauf, was für ein Film dann dabei rausgekommen ist. Also habt das immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir jetzt hier durch diese einzelnen Filme durchgehen. Ansonsten, ich glaube, wir haben so das Wichtigste Allgemeine abgesteckt.
Ja.
Wollen wir direkt reinstarten?
Genau.
Der erste Film in unserer Liste ist The Adam Project mit einem Budget von $116 Millionen. Das ist eine ordentliche Summe, aber definitiv noch nicht die höchste, die wir hier im Podcast haben. Science-Fiction-Film mit, ich habe ihn gerade schon erwähnt, Ryan Reynolds, der hier öfter auftauchen wird. Irgendwie Regel Nummer 1, wenn du einen erfolgreichen, teuren Netflix-Film hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ryan Reynolds mitspielt, 80%?
Ja.
Keine Ahnung.
Das stimmt irgendwie schon auch. Ja, also warum war der so teuer? Oder beziehungsweise erstmal, worum geht's überhaupt?
Ja.
Es geht um Ryan Reynolds, der quasi durch die Zeit reist und sich selbst begegnet auf dem Weg, die Welt zu retten, um es mal ganz kurz und prägnant auszudrücken und relativ vage auszudrücken. Ich glaube auch, dem Film wurde nicht zu Unrecht vorgeworfen, dass er keinerlei kulturellen Abdruck hinterlässt. Aber sagen wir mal so, also es ist eine relativ handelsübliche Story. Also es ist ein Science-Fiction-Film, er hat dementsprechende Effekte. Er hat einen der erfolgreichsten Hollywood-Stars im Cast. Ich schätze mal, das waren die zwei wichtigsten Gründe, warum er so teuer war.
Ja, also ich würde auch sagen, irgendwie so halt dieser Blockbuster-Charakter, dem generell irgendwie mitschwingt. Den Film plus Sean Levy ist jetzt auch nicht der Regisseur, den du holst, um irgendwie einen $30 Millionen Film zu drehen, sondern Sean Levy, der Regisseur hat, ich meine, die Nachts im Museumsfilme in den 2000er Jahren, theoretisch auch schon große Blockbuster, vor allem so im Komödienbereich fällt mir da wenig ein, was irgendwie dieses Erbe in den letzten Jahren angetreten hat. Und dann hat er natürlich kurz vor The Adam Project The Free Guy gedreht, auch mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer Ryan Gosling sagt, der hier vielleicht auch noch bei irgendeinem Film auftaucht. Sehr viele Ryans irgendwie im Netflix-Rooster. Naja, mal schauen. Ehrlich gesagt habe ich immer das Gefühl, der ist für Sean Levy-Verhältnisse sogar recht günstig geworden. Wenn ich jetzt dran denke, dass Sean Levy auch den Deadpool vs. Wolverine gedreht hat, der ja vermutlich unfassbar teuer war, allein um Hugh Jackman wieder zurück zu locken. Aber ja, es ist ehrlich gesagt einer der rätselhaftesten Filme in der Liste. Du hast gesagt, der popkulturelle Fußabdruck ist nicht sehr groß. Ich würde sagen, er taucht zumindest in der Netflix-All-Time-Liste auf. Netflix hat da immer so eine Top 10 an Filmen, die besonders erfolgreich waren. Da steht er aktuell sogar auf Platz 3, was komplett verrückt ist, weil das heißt, 157 Millionen Menschen haben ihn gesehen. Oder Moment, ich ruder zurück, nicht Menschen, sondern er hat 157 Millionen Views gemacht. Und wer sich ein bisschen mit Netflix-Views auskennt, weiß, es reicht schon, wenn ihr den Film irgendwie ein paar Sekunden schaut. Ich weiß gar nicht genau, was die Anzahl ist, aber so nach so und so vielen Sekunden wird das eben als View gezählt. Und dann hat Netflix theoretisch noch eine andere Metrik, wo sie die gesehenen Stunden werden, aber das ist dann auch relativ, weil manche Filme gehen halt 90 Minuten, die kommen halt nie auf so viel gesehene Stunden wie meinetwegen The Irishman mit der gleichen Anzahl an Views, der irgendwie 200 Minuten geht. Es ist, ich weiß nicht, es ist alles sehr verwirrend und Netflix ist ja auch nicht sehr transparent, aber zumindest, dass The Adam Project da steht, das fand ich in meiner Recherche wirklich spannend, weil ich hätte nicht gedacht, dass der so weit nach oben gekraxelt ist. Für mich gefühlt einer dieser Filme, die den Hype von so 1, 2, 3 Wochen hatten, kurz nach der Neuveröffentlichung und dann irgendwie verpufft ist. Und jetzt gibt es da theoretisch einen Science-Fiction-Blockbuster mit Ryan Reynolds und von John Levy, dem Regisseur, der ganz viele moderne Kino-Blockbuster-Klassiker geschaffen hat. Und das meine ich wirklich ernst. Also sowas wie Nachts im Museum, das ist ja ein Riesending, eine Riesenreihe, die dann sogar hier auf Disney Plus mit einem Animationsfilm fortgesetzt wurde. Free Guy kam damals in der Pandemie so mehr oder weniger aus dem Nichts und hat bewiesen, guck mal, man kann sogar mit einer eigenständigen Idee jetzt noch in dieser Zeit Menschen ins Kino locken. Und wir haben hier definitiv eine Marke, einen Star irgendwie, den wir uns aufgebaut haben, der funktioniert mit seinem Humor und so. All das, was sich irgendwie durch die Deadpool-Filme und so etabliert hat, und trotzdem bin ich verblüfft, wie selten The Adam Project in Gesprächen auftaucht, in Diskussionen, in Rankings, in.
Also ich habe auch so, also ich, vielleicht war es ein bisschen gemein ausgedrückt, einfach zu sagen, das hat keinerlei kulturellen Fußabdruck. Was ich damit meine, ist natürlich, also Leute erinnern sich nicht daran.
Ja, genau so.
Also, aber nichtsdestotrotz haben offensichtlich sehr viele Leute gesehen.
Und das ist eigentlich schon das Spannendste am Netflix-Phänomen. Irgendwie, du hast theoretisch gigantische Zahlen vom Budget bis hin zu den Leuten, die ihn gesehen haben. Aber warum ist der Film kein Ding?
So. Ja. Also ich habe so das Gefühl, bei The Adam Project gibt es auch nicht so wirklich so einen ikonischen Zugang dazu. Also es ist nicht so, du kannst zwar in einem Satz sagen, was da passiert, aber nichts daran ist irgendwie sonderlich speziell, habe ich das Gefühl. Also bei The Free Guy, der für mich auch, da kann ich mich auch nicht an die Story erinnern, aber ich kann immer noch sagen, das ist der Film, der quasi GTA als auf die Leinwand bringt, so ein bisschen. Ja? Also der ist einfach, der hat diesen Look, der spielt auch darauf an, da hat das irgendwie ein bisschen was Ikonischeres. So. Und bei The Adam Project, was genau ist der Hook? Also was genau ist so der Haken, an dem man das aufhängt und sagt, das ist mein... so fasse ich das so zusammen, dass ich sagen kann, darum erinnern sich alle Leute daran.
Ich finde das einen guten Punkt. Ich glaube, das taucht vielleicht auch bei den nächsten Filmen noch ein paar Mal auf. Netflix tendiert dazu, irgendwie sich einen ganz guten Pool an Talenten zu krallen. Kommt vielleicht mit so einer Idee daher, könnte das unsere moderne Version so von so einem klassischen 1980er-Jahre Spielberg-Science-Fiction-Film werden? So, ist das unsere Mischung aus Close Encounters, aus E.T. aus so diesem Emblem-Einschlag. Wir haben diese verrückte Zeitreise-Geschichte. Wir haben einen beliebten Star. Wir haben auch einen Kinderdarsteller, auch was Wichtiges, was in diesen Spielberg-Filmen immer auftaucht. Aber es kommt nicht an den Punkt, wo es markant wird, wo es sich irgendwie festsetzt. Und im Endeffekt bleibt ein Film, der zu austauschbar ist, den du schon zu oft gesehen hast und der dir keine Szene, keine Figur, kein irgendwas gibt, was sich festkrallt. Und deswegen wäre, um diesen Block mal zum Ende zu bringen, mein knallhartes Fazit bei The Adam Project. Ich meine, das ist die pure subjektive Einordnung hier im Podcast. Keine Angst, aber ich finde dieses Element ganz spielerisch zu schauen. Netflix hat 116 Millionen Dollar investiert. Ich würde sagen, es hat sich nicht rentiert. Mhm. Aber was dagegen spricht, ist eben, er steht tatsächlich in der All-Time-Liste der erfolgreichsten englischsprachigen Filme bei Netflix auf Platz 3, und mit Ryan Reynolds haben sie sich da, glaube ich, auch eine gute Beziehung aufgebaut, das über auf mehrere jeden Fall. Filme hinweg. Also vielleicht doch minimal wertvoll, aber so als Film, vor allem mit Rewatch-Faktor, würde ich sagen, zero.
Wie gesagt, das ist eine harsche Kritik angesichts der Zahlen, die er eingespielt hat. Aber nee, also ich empfinde das genauso. Aber das ist halt wirklich so diese Schere, die sich da aufmacht, die wir auch noch ein paar Mal in unserer Liste sehen werden. Ne? Das ist irgendwie offensichtlich unfassbar viele Views gab, aber der Film sehr maue Kritiken bekommen hat, und jetzt, Jahre später, keiner mehr so genau sagen kann, worum ging's da eigentlich. Und eben dieses, du schaust dir so einen Film an, du hast, oder viele Leute schauen sich diese Filme an, und es gibt so das spürbare Budget, du kannst sagen, dass er groß ist, so, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es nichts, woran du dich irgendwie festkrallen kannst. Und ich glaube, dass daher kommt immer so dieser häufige Vorwurf an Netflix, dass es so Reißbrettfilme sind. Also irgendwie fließt das Budget ja in irgendwas rein. Es gibt große Effekte, es gibt große Namen, es gibt eine Blockbuster-Storyline. Aber wo genau ist die Seele sozusagen? Das ist, glaube ich, das, was ich manche Menschen dann fragen.
Ja. Oh ja, Seele ist ein gutes Wort. Lass uns überleiten zum nächsten Film. Ja. Das ist nämlich vielleicht mein Lieblingsfilm in der Liste. Wobei, oh, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, aber The Outlaw King. Hätte ich nicht erwartet, dass der hier auftaucht. Das ist ein Historiendrama. Kam, oh Gott, wann wurde der veröffentlicht? Lass mich kurz nachschauen. 2018, also tatsächlich schon 6 Jahre jetzt her. Ich glaube nicht, dass der sehr viele Aufrufe hatte. Ich konnte ihn in keiner dieser typischen meistgesehenen Netflix-Listen finden, weder in den offiziellen noch. Wikipedia hat da so einen verlängerten Eintrag, wo so über die Jahre festgehalten wurde, was natürlich auch immer blöd ist, weil Netflix so alle paar Jahre auch wieder seine Metriken ändert und sagt, okay, jetzt, das ist der Zeitraum der ersten 28 Tage, jetzt messen wir den anderen Zeitraum oder so. Es ist echt schwer, da irgendwie so eine Kontinuität durchzuziehen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass viele dieser Listen immer so vage Annäherungen sind. Aber auf alle Fälle, Outlaw King steht hier drinne, weil er mit 120 Millionen Dollar definitiv teurer als The Adam Project war. Noch nicht der teuerste Film hier in dieser Liste, aber absolut bemerkenswert, dass jemand in einen Historienfilm, der im Schottland des 14. Jahrhunderts spielt, die Geschichte von Robert de Bruce erzählt. Also wir sind hier im schottischen Unabhängigkeitskrieg. Es gibt große Schlachten gegen die englische Armee, die Schotten einfach nicht in Ruhe lassen will. Und Chris Pine spielt hier den Robert de Bruce. Ja, also ich meine, große Historienfilme gibt es ja doch einige. Anfang der 2000er gab es nochmal so eine richtige Welle, glaub losgetreten, würde ich sagen, von Gladiator. Dann kam sowas wie Kingdom of Heaven, Troja und so. All das, all diese großen Schlachten eben, die da in der Zeit rauskamen. Und dann würde ich sagen, Ausläufer davon sind sowas wie Exodus gewesen, der Anfang der 2010er ja kam. Also im Endeffekt alles, was Ridley Scott irgendwann mal gedreht hat und so zwei, drei andere
Filmschaffende. Ridley Scott hat noch ein bisschen länger gebraucht.
Er hat den Trend losgetreten und war dann noch nicht bereit, sich zu verabschieden. Und ehrlich gesagt,
ist jetzt, immer noch nicht bereit.
Ja, wollte gerade sagen, Gladiator 2 kommt ja auch dieses Jahr noch auf uns zu. Aber trotzdem überraschend, dass jemand so viel Geld in so einen Film investiert. Und ich würde sagen, bei Outlaw King sieht man das wirklich überall, weil der ganz viel in der Natur mit ganz vielen Statisten gedreht ist und wirklich so eine Größe mitbringt. Also du hast da dieses Epos, was der auch Filme wie Braveheart oder sowas, so ein richtiges Gefühl für die Größe, die Dimension, die das Ganze annimmt. Und was ich glaube, was bei Outlaw King dann auch sehr, sehr teuer ist, ist nicht nur dieser Dreh mit diesen großen Massenszenen, sondern ich habe den vor allem in Erinnerung, weil der unglaublich tolles, naturelles Licht hat. Und dann stelle ich mir halt vor, naja, wenn du halt in der Abenddämmerung oder, keine Ahnung, im Morgengrauen oder so drehen willst, dann musst du natürlich auch deinen ganzen Drehplan darauf abstellen. Und das könnte auch sehr kompliziert werden. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ich habe das Gefühl, Adam Project, über den wir gerade gesprochen haben, ist ein Film, wo du ganz viel merkst, okay, da ist so in diese typische Hollywood-Produktion viel geflossen. Und bei Outlaw King ist sehr viel Budget einfach in das hineingeflossen, was du wirklich in dem Film dann siehst. Also die Produktionswerte stehen da an vorderster Front. Die ganzen Kostüme, die wahnsinnig detaillierte Ausstattung, irgendwie auch diese super aufwendigen Szenen. David Mackenzie ist hier der Regisseur, der hat dieses Road-Movie-Western-Drama Hello High Water gemacht. Das ist, glaube ich, so sein Claim to Fame für viele Filmfans. Und bei Outlaw King, ich erinnere mich zum Beispiel an so eine fast schon unsichtbare Plansequenz, die einfach in einem Zelt anfängt und dann trittst du raus und es wird größer und größer und dann fangen auf einmal die Katapulte an zu schießen und so weiter. Also da steckt schon sehr viel Bildgewalt in diesem Film und das ist einer, wo ich nicht, dass das wirklich irgendeine messbare Metrik ist, aber wo ich sage, wenn dieser Film 120 Millionen Dollar gekostet hat, gehe ich raus und bin sehr, sehr erfüllt von dem, was ich gerade gesehen und erlebt habe. Und es ist irgendwie bizarr, so darüber zu sprechen, weil, wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, das Budget ist eigentlich nicht ausschlaggebend dafür, ob der Film gut ist oder nicht. Aber da wir das ja hier irgendwie in Verhältnis stellen wollen, würde ich sagen, rein aus dieser filmischen Perspektive steckt da viel drin, was man nachvollziehen kann. Ob der Film wirklich für Netflix ein Erfolg war, würde ich bezweifeln. Er taucht auch seltener auf in Geschichten, oder?
Nee, also er taucht tatsächlich nie auf, habe ich das Gefühl. Fandest du ihn denn gut?
Ich fand ihn mega. Ja. Also
Also abgesehen quasi von der Tatsache, dass sich das Budget irgendwie widerspiegelt. Okay. Ja, also ich finde es auch irgendwie interessant, weil es gefühlt, also so meinem Dafürhalten nach, gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele Filme, die sich quasi durch die reine Ausstattung, durch Statisten, durch Massenszenen, durch Kostüm, Maske, all diese Sachen irgendwie so hervortun, die deswegen so teuer sind, ne? Und das ist irgendwie gerade interessant, weil du kannst ja, es ist irgendwie greifbarer, gerade wenn man so eine Plansequenz hat, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, dann denkt man sich, okay, das ist gut, dass das Geld gekostet hat, weil das sieht ja auch beeindruckend aus, ne? Wenn du jetzt irgendwie 100 Millionen obendrauf zahlst für CGI und du hörst es von einem Film und du denkst dir, okay, das sieht zwar gut aus, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum, also wie viel 100 Millionen weniger gekostet hätten und wie das aussehen würde, dann ist das ja irgendwie viel flüchtiger. So, deswegen würde ich irgendwie auch sagen, dass das eine schöne Art, wie ein Film teuer sein kann, sozusagen.
Nehme ich als Fazit mit. Schöne Art, wie ein Film teuer kann. Keine Ahnung, ob der erfolgreich für Netflix war. Ich würde sagen, sein popkulturelles Vermächtnis ist auch sehr nah an der Zero, eigentlich sogar im Minusbereich vermutlich. Aber ab und zu stolper ich drüber und denke mir, ja stimmt, so eine Art von Film hat Netflix auch mal irgendwie grünes Licht gegeben, hat die durchgewunken, sich eingekauft, mitgenommen, ins Programm gestellt. Da schlummern sie jetzt, werden vermutlich niemals entdeckt, außer hier in diesem Podcast, wo sie Erwähnung finden. Genau, aber manchmal hat Netflix ja auch ganz andere Ambitionen, was uns zu unserem nächsten Platz führt und will eine ganze Filmreihe starten. Investiert da quasi nicht nur in einen Film, sondern im Endeffekt in die Idee von, da könnte was Größeres entstehen, weil es ist wirklich kein Geheimnis, dass Netflix sehr dahinterher ist, sich irgendwie diese Marken, diese Franchises auch zu schaffen. Oder ich meine, Disney hat zum Beispiel jetzt Star Wars, hat Marvel, hat Pixar, all diese großen Marken, die Menschen seit Jahrzehnten kennen und die vermutlich auch noch viele Jahrzehnte weiter irgendwie ins Kino locken werden. Und Netflix hat da dann eine Zeit lang versucht, zum Beispiel irgendwie so über diese ganzen Videospielverfilmungen sich so Marken an Bord zu holen. The Witcher ist jetzt nicht direkt eine Videospielverfilmung, aber ich denke mal, vielen Menschen, vor allem durch die Videospiele, bekannt. Noch treffender wäre dann sowas wie Resident Evil, wo ja dieser große Versuch gestartet wurde, der schon nach einer Staffel wieder eingebrochen ist. Demnächst kommt irgendwie eine Tomb Raider-Serie und weiß nicht, was noch alles in Entwicklung ist, weil so richtig eigene Marken konnte sich Netflix selten schaffen. Und ich glaube, dass eines der wenigen richtigen Erfolgsbeispiele ist Stranger Things. Also so eine eigene Idee, die irgendwie aus diesem Netflix-Haus gewachsen ist und sich letzten Endes auf Blockbuster-Ebene mit Game of Thrones und keine Ahnung was messen lassen kann. Und ich glaube, Six Underground war definitiv der Versuch von Netflix zu sagen, große Action-Blockbuster kriegt ihr nicht nur im Kino, sondern große Action-Blockbuster könnt ihr auch bei uns zu Hause streamen. Stellt euch die adrenalingeladenste Version einer James-Bond-Reihe oder irgendwas vor mit Everybody's Darling, Ryan Reynolds in der Hauptrolle als Anführer der Six Underground. Und Moment mal, wir hätten da auch noch einen Regisseur, der eigentlich für den puren Leinwandbombast steht. Wer ist denn der wirklich alles zum Beben bringt und regelmäßig Milliarden-Hits landet? Michael Bay ist der Regisseur von Six Underground und das ist schon eine geile Ansage. Das ist so wie als damals Bright, falls ihr euch daran erinnert, diesen Fantasy-Film, als der für 90 Millionen irgendwie zu Netflix ging und es hieß, Will Smith, einer der größten Hollywood-Stars aller Zeiten, dreht jetzt einen Netflix-Film. Den könnt ihr nicht im Kino schauen, sondern streamt ihr zu Hause. Das ist einfach eine Ansage, wo Netflix sagt, Hollywood findet auch bei uns statt und das steckt definitiv auch in Six Underground drin, der 150 Millionen Dollar gekostet hat, einen unfassbaren Action-Exzess auf die große Leinwand. Band Jan Felix, siehst du jeden einzelnen Dollar in den Explosionen?
ja, das kann man schon sehen, dass der so teuer war. Also der ist ja auch irgendwie in den Bay-typischen Explosionen und in dem ganzen Exzess an Ausstattung und Produktionsdesign kann man schon sehen, warum der so viel Geld gekostet hat. Ich habe das nochmal irgendwie rausgesucht. Tatsächlich hat der Produktionsdesigner Jeffrey Beecroft, heißt er, gemeint, ich habe eine Menge Militärzeug mit Michael Bay gedreht, aber ich hatte noch nie die Möglichkeit, 6 Apache-Helikopter, 10 Black Hawks, das sind auch andere Helikopter, mitsamt Soldaten für einen Film zu verwenden. Ne? Und das ist halt, da hat Michael Bay glaube ich, einfach so ein bisschen Carte Blanche bekommen von Netflix und oder keine Ahnung. Michael Bay ist jemand, der dreht auf irgendwelchen, ne, also wer ihn jetzt nicht kennt, Transformers-Reihe, also nicht alle, aber die meisten, die für ihre Explosionen bekannt sind, die hat Michael Bay gedreht. The Rock ist vielleicht einer seiner besten Filme, würde ich sagen.
Oh, hier so Bad Boys und so.
Bad Boys.
Armageddon und die Insel.
Ja, ja, genau. Also ganz viele wirklich visuell starke Blockbuster. Und ja, wie gesagt, also dreht auf mit unglaublichem Budget und unglaublichem Aufwand an solche Szenen. Und deswegen kann man das auch bei Six Underground irgendwie so beobachten. Ja, also das kann man auf jeden Fall nachempfinden, wo das Geld hingeflossen ist, würde ich sagen. Er hat halt irgendwie auch so ein sehr, ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, einprägsam, aber er hat schon einen eigenen visuellen Stil. Und das sieht man auch. Er ist ja irgendwie sehr knallig, sehr explosiv eben. Aber auch hier die Frage so, wie viel prägt sich davon ein?
Ja, also ich meine, ich kann absolut nachvollziehen, warum der Film so teuer war. Nicht nur wegen der unfassbaren Action, sondern auch viel on location gedreht. Das ist so ein Globe-Trotting-Adventure letzten Endes. Also wir kommen da viel rum und sehen viel. Und das hat auch viel von diesen Qualitäten, die man einfach von Michael Bay aus dem Kino kennt. Irgendwie dieser Überfluss an allem, der da drin ist. Seien es jetzt die Pyro-Effekte oder später die visuellen Erweiterungen aus dem Computer von dem Ganzen und dazwischen hechten irgendwelche Menschen durch irrsinnige Action-Szenarien und er hat definitiv auch eine Szene, falls du dich dran erinnerst, die auf dem Hochhaus mit dem Pool. Also die gucke ich mir manchmal einfach so an, weil die so, weiß ich, aufregend und spannend ist. Ich glaube, es ist nicht einer der meiner Top 3 Bay-Filme, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er liefert mir schon sehr viel von dem, was ich erwarte, wenn ich einen Bay-Film im Kino gucken würde, ist vielleicht so ein bisschen zerfahren im Mittelteil, aber ich meine, er war eine Zeit lang in dieser All-Time-Top 10 von Netflix drin, ist da inzwischen wieder rausgerutscht, aber ich glaube, wo man ziemlich eindeutig festmachen kann, dass der Film nicht wirklich die Erwartung von Netflix erfüllt hat, ist einfach, dass er nie zu einer Reihe geworden ist. Mhm. Und das war ja irgendwie von Anfang an klar, dass hier so der Grundstein gelegt wird für irgendwas. Ryan Reynolds hat sich sein Team zusammengesucht und dann kommt die nächste Mission, die nächste Mission, die nächste Mission. Wer weiß, vielleicht wäre danach Seven Underground und Eight Underground gekommen, also quasi die Oceans-Filme der Michael Bay-Action-Schule.
Ja, ja.
Hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Das andere Argument ist, sie haben hier einen Action-Blockbuster, den du wirklich immer mal wieder gucken kannst, der nicht viel von dir abverlangt und vielleicht so auf lange Frist irgendwie doch, glaube ich, so ein guter Katalog-Titel ist. Plus die Beziehung zu Ryan Reynolds wurde gepflegt und vielleicht ist das insgeheim Netflix auch 150 Millionen Dollar wert.
Vielleicht sind 50% der größten Blockbuster von Netflix einfach nur Advanced Networking mit Ryan Reynolds, wer weiß.
Wir sagen das im Scherz, aber ich glaube, da steckt auch ein nicht zu verachtende Anzahl an Prozenten drin, die das wirklich bestätigen könnte. Nee,
also ein lustiger Aspekt daran, was ich auch nochmal so ein bisschen in der Recherche rausgefunden habe, ist, dass sie ja schon einen Nachfolger angekündigt hatten oder zumindest meinten, okay, wir arbeiten jetzt an einem zweiten Teil. Und dann 3 Jahre später oder 2 Jahre später meinte dann Scott Stuber, Netflix-Chef, ja, kommt nicht mehr. Und zwar mit der Begründung, es gab einfach keine so besonders tiefe Zuneigung zu diesen Figuren oder zu dieser Welt. Ich weiß nicht genau, wen er damit meint, ob er meint so, für ihn gab es die nicht oder für Netflix gab es die nicht oder für Michael Bay gab es die nicht oder für Ryan Reynolds gab es die nicht.
Oder vielleicht auch einfach vom Publikum.
Ja,
also ist es nicht im Endeffekt wieder so das Phänomen, es ist so austauschbar, es hat nichts Markantes, was sich festgesetzt hat.
Ja, vielleicht haben sie irgendwie wirklich einen Test gemacht und geschaut so, okay, wie reagieren Leute, wenn du ihnen erzählst, so bald kommt Teil 2 von Six Underground und alle waren nur so Schultern gezuckt und keine Ahnung gesagt. Könnte sein, aber es ist interessant als Argument, weil es ja so ein bisschen, es klingt so ein bisschen, als hätte Netflix da selbst so gesehen, okay, also der war offensichtlich sehr erfolgreich.
Aber er hat nicht wirklich nachgeholt.
Ja.
Und es ist interessant, dass wir hier wirklich eine offizielle Aussage haben, weil meistens werden ja auch diese Projekte groß angekündigt, hier kommt das und das und das noch und dann so 3 Jahre schweigen und nie jemand sagt irgendwas wieder dazu. Du kriegst immer so Updates, ja, wir arbeiten dran oder wird hier bestimmt bei den ein oder anderen Sachen auch nochmal in dieser Liste auftauchen. Aber ja, Six Underground finde ich sehr faszinierend. Michael Bay ist jetzt wieder zurück im Kino, hat da zuletzt seinen Ambulance gedreht. Übrigens auch ein sehr interessanter Budgetfall, weil ich glaube, der war gar nicht so teuer. Wenn ich mich nicht irre, hat der nur 40 Millionen gekostet, was spottbillig ist für einen Film, der wirklich nonstop Action mit einem Krankenwagen und Szenen liefert, die könnt ihr euch nicht vorstellen, was da irgendwie an ja, Krawall einfach abgeht. Deswegen auch wieder, ich glaube, ein Regisseur, der eigentlich sehr gut darin ist, zu managen, was er an Ressourcen zur Verfügung hat. Und beim nächsten Film sind, je nachdem, welchen Bericht wir uns anschauen, die Ressourcen komplett eskaliert. Der nächste teuerste Netflix-Film aller Zeiten auf unserer Liste ist The Irishman von Martin Scorsese. Wurde von Netflix freigegeben mit einem Budget von 159 Millionen US-Dollar. Damit ist er 9 Millionen Dollar teurer als Six Underground. Je nachdem, wie gesagt, welchen Bericht wir uns anschauen, geht diese Zahl aber auch bis 250 Millionen hoch. Ich habe jetzt keine Quelle gefunden, wo ich sagen könnte, okay, das ist definitiv die Zahl. Deswegen haben wir ihn jetzt erstmal mit seinem Ausgangsbudget hier eingeordnet und ich zitiere einfach mal den Hollywood Insider, den Hollywood Insider Jeff Snyder, der gesagt hat, immer wenn so viel Uneinigkeit bei Budgets existiert, kann man davon ausgeben, dass es deutlich größer ist als die zuerst angegebene Menge. Deswegen stellt euch vor, der Irishman hat irgendwo zwischen 150 und 250 Millionen Dollar gekostet. Unfassbar viel Geld für ein Period Piece, ein Gangster-Crime-Drama, 200 Minuten Laufzeit, aber eben ein Talentpool, glaube ich, der zu dem beeindruckendsten hier in dieser ganzen Liste gehört. Regie Martin Scorsese, ein Passionsprojekt von ihm, an dem er jahrzehntelang gearbeitet hat, es nie bei einem traditionellen Studio umsetzen konnte. Und wir haben in der Hauptrolle Robert De Niro, Joe Pesci und
Al Pacino.
Al Pacino, genau. Der Name ist mir nicht eingefallen. Oh Gott. Es ist wieder Pate, Casino, Goodfellas, alles lebt wieder hier in diesem Film, oder?
Ja, genau. Also für die Leute, die es nicht wissen, Martin Scorsese ist bekannt für... Also
der Pate hat er nicht gedreht, aber genau, Goodfellas und Casino eher.
Genau, das war Goodfellas, Casino.
Es ist eher so die Robert De Niro und...
Und Al Pacino? Al Pacino.
Was ist gegen den Mann? Ich habe überhaupt nichts gegen Al Pacino. Robert De Niro und Al Pacino in der Pate ist halt schon so eines der legendären. Sie haben zwar keine Szenen zusammen, aber dafür muss man Heat schauen. Aber
also so ein bisschen auf eine gewisse Art ist es Mafia Greatest Hits.
Genau.
Also es ist so ein bisschen, das klingt jetzt fast schon schäbig. Martin Scorsese ist einer der größten lebenden Regisseure unserer Zeit. Robert De Niro, Al Pacino sind auch Joe Pesci sind drei unfassbar grandiose Schauspieler, zählen auch zu den besten ihrer Zunft. Aber natürlich ist es alles so, dafür sind sie auch irgendwo bekannt, insbesondere durch Goodfellas, durch Casino, durch diese beiden absoluten Mafia-Meisterwerke. Und jetzt kommt es eben nochmal. Und deswegen war das, glaube ich, also Martin Scorsese wollte das lange Zeit machen. Netflix hat sich natürlich die Hände gerieben und hat auch ordentlich Geld vorgelegt. Und dann ist es halt offensichtlich laut Jeff Snyder nochmal irgendwie unfassbar explodiert. Ja. Aber warum?
Ja, warum? Also ich glaube, eine Sache, die an diesem Film für besonders viel Aufsehen gesorgt hat, ist, dass die Hauptdarstellenden ja schon ein gewisses Alter hatten. Allerdings streckt sich der Film über eine große Zeitperiode einfach, weswegen die digital de-aged wurden, was zu aufwendigen Dreharbeiten geführt hat, zu einer aufwendigen Postproduktion. Also ich glaube, warum die Kosten bei Irishman explodiert sind, ist tatsächlich einfach diese technische und erzählerische Ambition, die irgendwie drinne steckt, zu sagen, wir besetzen unsere Hauptrollen nicht mit 2, 3 verschiedenen Darstellenden, halt für jede Zeitperiode, in der wir uns gerade befinden, sondern wir machen das eben mit Robert De Niro von Anfang bis Ende. Er spielt den jungen 20-Jährigen bis hoch zum, keine Ahnung, 60-Jährigen Gangster und wir kriegen alle Dekaden seines Lebens irgendwie mit. Das ist ja auch irgendwie der große Streitpunkt des Films, ob das jetzt überzeugend geworden ist oder nicht. Ich find's faszinierend. Gerade auch im Hinblick, dass das so ein Mafia-Film ist, der aus der, nicht mehr aus dieser wilden Perspektive gedreht ist, wie Scorsese zum Beispiel Casino gedreht hat oder Goodfellas, wo du dich fast noch verleiten lässt zum Verbrechen, sondern Irishman hat schon den Charakter von, wir blicken zurück auf dieses Genre und verhandeln jetzt alles mit dem Tod, der dann am Ende so die Tür noch einen Spalt breit offen lässt, dass man gerade so reinschauen kann, aber weiß nicht, ob das noch so geil ist. Und dann ist, also eigentlich, der Film ist eine knallharte Abrechnung mit diesem Genre und trotzdem ist die Technik, mit der er erzählt wird, irgendwie eine Technik, die dir sagt, ja, aber alles ist grenzenlos. Wir können diese Leute irgendwie in allen Altersstufen jetzt zeigen und ich fand das immer irgendwie einen spannenden Widerspruch. Also finde sehr interessant, wie dieser Film geworden ist. Keine Ahnung, ob sich dieses Investment für Netflix aus irgendeiner Perspektive gelohnt hat, aber ich glaube, da stehen sehr viele ideelle Werte einfach drüber. Also so rein zahlentechnisch oder wann ist denn ein Netflix-Film überhaupt erfolgreich? Ich meine, eine Metrik, wo wir definitiv wissen, dass da Netflix ganz genau drauf schaut, ist, wir veröffentlichen einen neuen Film und dann wollen wir wissen, wie viele neue Abonnenten haben wir dadurch gewonnen. Und je mehr neue Abonnenten dazukommen, desto mehr wird so ein Film geschätzt. Das ist ja auch irgendwie der Grund, warum Serien bei Netflix in der Regel nur 3 Staffeln haben, weil ab irgendeinem gewissen Punkt halt für Staffel 4 von so und so sich nicht mehr so viele neue Leute anmelden, sondern die meisten haben schon ein bestehendes Abo. Sprich, da hat die Serie irgendwie so ihr Limit ausgereizt und keine Ahnung, man hätte The Irishman sicherlich auch in 4 Staffeln veröffentlichen können, so lang wie der Film geworden ist mit seinen 200 Minuten. Aber ich glaube, eben das ist das Interessante. Netflix hat einem sperrigen Film, den eben jahrelang kein anderes Studio machen wollte, grünes Licht gegeben. Und das ist ein Signal an die Branche, kommt zu uns, wir geben euch Geld, aber wir wollen natürlich irgendwie eure Namen. Also es ist eine sehr interessante Prestigesituation unterm Strich, wo Netflix dann auch definitiv einen Film hat, der in der Award-Season viel herumgereicht wird, Preise gewinnt, einfach so für Aufsehen, für Presse sorgt. Ich meine, Irishman, ich weiß gar nicht, ob so viele Menschen diesen 200-Minuten-Film wirklich bis zum Ende gesehen haben, so wie sie drüber geredet haben, aber es war einfach ein Ding, so der Irishman war da, ist jetzt unbedingt nicht der nächste The Wolf of Wall Street geworden. Ich glaube, das ist der größte Scorsese-Film, den wir in den letzten Jahren hatten, der auch bestimmt noch lange nachhallen wirst, aber es ist schon so ein Projekt, was in der Branche für Aufsehen sorgt. Ja. Anderen Filmen schaffen vielleicht auch irgendwie so den Anstoß gibt, vielleicht gehe ich doch zu Netflix, vielleicht kriege ich da die vielen kreativen Freiheiten. Ich glaube, da können wir inzwischen auch so ein ganzes Buch schreiben mit, ja, hier hat es funktioniert, nein, hier hat es nicht funktioniert, aber ja, keine Ahnung, du hast gerade gesagt, es ist so das Best-of der lebenden Legenden des Mafia-Films.
Ja.
Da kommt so viel zusammen. Jeder Filmfan hat irgendwann mal Der Pate gesehen, hat irgendwann mal Goodfellas gesehen, hat irgendwann Casino gesehen. Und Netflix dachte sich, vielleicht kriegen wir das wiederholt. Und es ist, glaube ich, kein neuer Der Pate herausgekommen, auch wenn 2 der Hauptstars irgendwie beteiligt sind. Aber es ist schon irgendwie so ein Monument, was man jetzt auch nicht mehr aus der Filmgeschichte ausradieren kann.
Das ist tatsächlich der interessante Punkt, weil ich würde sagen, The Irishman ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu so Filmen wie The Adam Project. Also es ist ein Film, der sich sehr, würde ich behaupten, in die Kultur oder in so die zeitgeschichtliche Erinnerung der letzten paar Jahre im Filmgeschehen eingegraben hat, aber dessen Erfolg eher zweifelhaft ist. Also da kannst du quasi, anders als bei den anderen Netflix-Filmen, über die wir jetzt geredet haben, nicht so unbedingt so genau sagen, okay, der war wirklich erfolgreich, weil der, nur um mal die Zahlen zu nennen, er hat angeblich 64 Millionen ZuschauerInnen im ersten Monat gehabt, was eine relativ gute Zahl ist für Netflix-Verhältnisse. Okay, also es ist nicht so hoch wie diverse andere Filme in dieser Liste. Aber er hat zum Beispiel im Kino, wo er also begrenzt quasi ausgespielt wurde, hat er, ich glaube, 8 Millionen Zuschauer gehabt. International.
Ja.
Und das ist, also.
Wenig.
Das ist unfassbar wenig, sozusagen. Also wenn angenommen, er hätte einen weiten Release gehabt und das wäre die einzige Form gewesen, auf die er ausgespielt worden wäre und es hätte diesen Streaming-Arm nicht gegeben, dann wäre das vermutlich der katastrophalste Flop, also mit Sicherheit der katastrophalste Flop in Martin Scorseses Karriere gewesen.
Ja.
Würde ich mal so behaupten.
Ich meine, definitiv, die Sache ist halt, dass Netflix das von Anfang an halt als Streaming-Exclusive geplant hat und ich habe auch oft den Eindruck, dass sie diese Limited Releases so 2 Wochen vor dem Streaming-Start, dann vor dem Netflix-Start, dass die oft auch irgendwie so eine verlängerte Werbestrategie. Mhm. Im Endeffekt sind, du testest schon mal an, kriegst irgendwie ein Publikum. Vielleicht baust du irgendwie tatsächlich Bass auf. Ich glaube, das ist, was auch selten bei einem Netflix-Film passiert, dass du diesen ganzen Vorlauf hast, so wie wir uns jetzt eben schon seit Monaten, seit Jahren im Endeffekt auf Deadpool und Wolverine freuen, zum Beispiel jeden Schnipsel irgendwie mitkriegen. Und bei Netflix habe ich oft das Gefühl, der Film wird so, der kriegt so einen Quick-Launch einfach. Der ist auf einmal da und dann am ersten Wochenende entscheidet sich das. Und dann gibt es so unscheinbare Filme wie neulich dieser High-Schocker im Wasser der Zen. Klar, da konnte man vorher schon sehen, okay, interessanter Regisseur, irgendwie eigentlich gutes Genre. So ein High-Film kann ja schon mal was reißen. Aber irgendwie, weiß nicht, du hast keinen Hype oder so davor gespürt. Und wumm, auf einmal ist das einer der größten nicht englischsprachigen Filme auf Netflix, einfach weil er aus irgendeinem Grund so und so Klick gemacht hat mit dem Publikum, sich rumgesprochen hat, gutes Word of Mouth eben hatte. Und das finde ich super faszinierend bei Netflix zu beobachten, dass viele traditionelle Hollywood-Studios Wochen vorher, Monate vorher mit ihren Marketingkampagnen anfangen und dann läuft auch vieles auf das erste Wochenende hinaus. Wie läuft das dann eben an den Kinokassen und bei Netflix? Weiß nicht. Schweigen, schweigen, schweigen. Jetzt ist der Film da und auf einmal gibt's 3 Wochen kein anderes Thema. Aber dann ist er auch wieder verschwunden. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem.
Nee, das ist wahr. Also man darf es auch nicht so wirklich darauf zuspitzen, wie viel der jetzt im Kino gemacht hat, weil es eben im Streaming-Zeitalter und insbesondere, wenn der Film von einem Streamer kommt, dann gibt's da ganz andere Kriterien für, ne? Auch zum Beispiel so ein bisschen schwierig einzuschätzen, so, also er hat begeisterte Kritiken bekommen, ist bei den Oscars aber komplett leer ausgegangen, soweit ich mich erinnere.
Ich kann dir gar nicht genau sagen, aber ich glaube, das war schon so ein Fall von...
Es gab doch irgendwie so 10 Nominierungen und dann ist er komplett leer ausgegangen. Also das war...
Schon ouch. Aber ich meine, es ist der Shot, den du hast und dann... Ich meine, mit Killers of the Flower Moon ist es ja ähnlich gelaufen. Das war jetzt der zweite große Streaming-Film. Aber hier interessant, den hat der Martin Scorsese nicht mehr bei Netflix untergebracht, sondern bei Apple TV Plus. Und die haben sich mit Paramount, also einem klassischen Studio, dann eben auf so eine geteilte Veröffentlichung letzten Endes geeinigt. Der kam erst ziemlich klassisch ins Kino, war da auch ziemlich erfolgreich für die Art von Film, die es ist, nämlich auch wieder ein über 200-minütiges Period-Piece über kriminelle Menschen, die sehr schlimme Dinge tun und am Ende hat man
auch Schmerzen. Einer von ihnen ist wieder Robert De Niro.
Ja, ein schlimmer Finger hier. Nee, und danach, weiß nicht, Monate später erst kam er zu Apple TV Plus. Das ist auch so ein Streamingdienst, wo ich immer völlig ahnungslos bin, was da wirklich erfolgreich ist oder was da nicht. Da würde ich sagen, 90% läuft irgendwie auf diesen Prestigefaktor hinaus. Haben wir auch Anfang des Jahres mit Argyle zum Beispiel gesehen, dieser Agentenkomödie, die auch ein beachtliches Budget hatte, im Kino eigentlich komplett baden ging, aber scheinbar Apple ist ziemlich unbeeindruckt davon und hat den Film weiterhin veröffentlicht. Große Namen sind beteiligt, Matthew Vaughn, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard in der Hauptrolle. Hätte auch der Startschuss eines Agenten-Franchise werden können, wer weiß, ob das passiert. Speaking of Startschuss eines neuen Franchise, irgendwann dachte sich Netflix, wäre es nicht geil, wenn wir unser eigenes Star Wars hätten? Dann kam Zack Snyder um die Ecke und sagte, haha, ich habe vor Jahren bei Lucasfilm gepitcht, einen Film, der im Endeffekt die 7 Samurai im Weltraum ist. Also hier die 7 Samurai, dieser schwarz-weiß Klassiker von Akira Kurosawa. Aber Lucasfilm war damals nicht so begeistert und hat das abgelehnt. Allerdings sind hier sehr viele Drehbuchentwürfe und weitere Ideen, die ich quick in einen Netflix-Film umwandeln könnte, vielleicht sogar 2 oder 3 oder was ist mit dem ganzen Franchise, mit Spin-off-Serien, mit Videospielen, mit Rollenspielen. Das können wir doch alles machen. Ich meine, ich wollte das ja damals auch schon mal mit Army of the Dead und da kam dann nur noch das Matthias Schweighöfer-Spin-off. Und auf alle Fälle steht jetzt Rebel Moon Teil 1 und 2 mit 166 Millionen US-Dollar hier auf Platz 4 der teuersten Netflix-Filme aller Zeiten. Ist die Frage, haben wir hier geschummelt oder nicht? Weil theoretisch hat ja der einzelne Film dann im Durchschnitt nur 83 Millionen gekostet. Aber ich würde es schon mit reinnehmen, weil das so Rebel Moon 1 und 2 ist so irgendwie ein Projekt, egal wie viele Versionen Snyder rausschlägt. Ja. Er macht ja zusätzlich zu den 2 Filmen auch jeweils noch 2 Director's Cuts, die jetzt im Sommer noch veröffentlicht werden. Aber ich fand es selten so klar, irgendwie eine Netflix-Strategie hinter was zu erkennen. Also wirklich diesen Launch von unserem eigenen Star Wars. Wir haben zwar nicht direkt Lichtschwerter, aber letzten Endes haben wir sogar irgendwas, was so aussieht wie Lichtschwerter. Es ist verblüffend nahe gekommen. Hättest du diesem ambitionierten Projekt auch so viel Geld freigegeben, wenn du der Netflix-Chef gewesen wärst?
Ich weiß nicht genau. Ich kann mir absolut nicht ausrechnen, wie man Filmgeld gibt. Also ich kann mir einfach nicht sagen, wenn... Weißt du, also irgendwer pitcht mir eine Idee und ausgehend von dieser Idee muss ich dann sagen, so und so viele Millionen. Also ich weiß nicht genau, ob Zack Snyder mir eine Idee hätte pitchen können, die so gut gewesen wäre, dass ich sofort gesagt hätte, jo, mach mal zwei Filme, hier hast du 166 Millionen Dollar. So läuft es natürlich nicht ab. Also so simpel läuft es natürlich nicht ab. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein super Pitch. Also das ist schon so... Zack Snyder, einer der bekanntesten Regisseure, also Hollywood-Regisseure zumindest unserer Zeit. Ja. Einer, der visuell ja für viele beeindruckendsten Regisseure. Und der sagt jetzt, ich mache jetzt mein Star Wars und ich mach's bei euch.
Mhm.
Und dann auch noch so quasi so ein bisschen so dieses... Der Traum eines jeden Filmnerds, irgendwie so zwei Filme irgendwie verschränkt und das Ganze als Elevator-Pitch, also so von wegen so, hey, ich mache Sieben Samurai, aber Sci-Fi. So. Und das ist wirklich so, das, also eigentlich hätte das grandios funktionieren sollen, oder? Also ich wahrscheinlich, um deine Frage zu beantworten, ich hätte ihm 166 Millionen dafür gegeben.
Ja, ich ehrlich gesagt auch. Also ich bin kein Mensch, der solche Budgets freigeben kann, leider. Aber nee, ich finde auch ich wüsste auch nicht, wie Budgets genau berechnet werden. Also ich weiß nicht, gibt da immer mal so ein Interviews oder so, liest du raus, dass Regisseure sagen, okay, und dann habe ich irgendwie dieses Drehbuch eingereicht und dann hieß es schon, kannst du irgendwie diese Szene umschreiben oder kleiner machen, weil sonst kommen wir mit dem Budget nicht hin. Da habe ich tatsächlich mit dem Regisseur Wes Ball von dem neuen Planet der Affen-Film geredet, der eigentlich noch eine riesengroße Verfolgungsjagd-Szene auf einer Autobahn oder so mit Pferden und Affen und weiß nicht was einbauen wollte und dann halt gesagt haben, nee, da haben sie direkt dann irgendwie gesagt, müssen irgendwie gucken, dass wir im Rahmen unseres Budgets bleiben. Das ist leider nicht drin und das finde ich sehr interessant, weil im Film gibt es eine ähnliche Szene, die aber deutlich kleinere Dimensionen irgendwie hat und ich glaube, das fließt da viel mit ein, dass irgendwie jemand erstmal eine Geschichte pitcht, irgendwie ein Drehbuch schreibt und dann wird anhand dessen so versucht herauszufinden, was kostet uns davon, wie viel, also so rein die praktische Umsetzung und dann kommt natürlich noch alles andere oben drauf für Gagen, für die Stars und so weiter. Aber zurück zu Rebel Moon, ich war damals mega aufgeregt, als das angekündigt wurde, weil das klang wirklich so wie... Zack Snyder hat ja die letzten Jahre sehr viel bei DC gearbeitet und das war jetzt nicht unbedingt immer die friedlichste Zusammenarbeit. Viel so von, naja, er wollte eigentlich das machen und dann hat das Studio, also Warner war hier das große Studio, was da noch involviert war, anderer Meinung und dieses ewige Hin und Her, aber irgendwo Snyder ist ja schon für mich so einer der stilistisch prägenden Regisseure der letzten Jahre. Fängt wahrscheinlich alles mit... Weiß nicht, ob ich Dawn of Dead schon, aber definitiv mit Watchmen und keine Ahnung, alles was dann danach kam, hat er so eine ganz bestimmte Art von wie Filme, Blockbuster-Filme aussehen, anfühlen können. Ja. So immer auch so ein bisschen Tendenzrichtung. Wir greifen so ein paar Dynamiken aus Videospielen aus, auch massiver Einsatz von einfach digitalen Möglichkeiten des Kinos und dann irgendwie so das offensichtlichste Snyder-Stilmittel sind vermutlich die dezent eingesetzten Zeitlupen. Vielleicht findet ihr eine pro Film. Aber ich lieb das. Und die Idee, irgendwie so ein Star Wars Sieben Samurai-Verschnitt bei Netflix zu sehen, irgendwie auch die Grundlage, dass das eine größere Geschichte wird, irgendwas vernetzt erzählt, das fand ich immer spannend. Dann gab es die erste Konzeptart und die sah auch wirklich ziemlich berauschend aus. Aber ich muss gestehen, selten war irgendwie so meine Erwartungshaltung von, was ich dachte, was das für ein geiles Netflix-Projekt wird, von wie es letzten Endes geworden ist, so groß der Fall wie bei Rebel Moon. Und was ich mega verblüffend finde, ist, die beiden Filme sind ja jetzt noch nicht sehr alt. Der erste Teil Rebel Moon Part 1 kam im Dezember und der zweite jetzt im April, also wenige Monate auseinander. Und irgendwie habe ich das Gefühl, beim zweiten Teil hat es schon nicht mehr richtig existiert.
Ja.
Kannst du das nachvollziehen?
Na, also ich glaube, für viele Leute war einfach diese Fallhöhe so groß, dass sie sich gesagt haben, ja okay, warum sollte ich mir jetzt den zweiten Teil noch anschauen?
Wenn der erste so austauschbar war.
Ja, also insbesondere da, glaube ich, viele Leute auch mitbekommen haben, dass das ja, also das bekommt man ja ohnehin mit, wenn Filme einfach so ein paar Monate auseinander liegen. Die wurden ja nicht, die wurden in einem gedreht, natürlich. Und die Menschen haben sich dann schon denken können, so, ja gut, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn der erste Film so war, dass der andere dann irgendwie doppelt und dreifach und vierfach so gut ist. So, ne? Sondern eher so, das war eine Geschichte, das wurde einfach in der Hälfte geteilt. Und jetzt kriegen wir halt irgendwie die zweite Hälfte und ich verspreche mir davon nicht, haben sich viele gedacht, denke ich, dass das irgendwie sonderlich verbessert wurde, so irgendwie in irgendeiner Art und Form. Und dadurch, dass es eben so, ich glaube, für viele Leute war es gar nicht mal, also ich kenne Leute, die sagen so, okay, Rebel Moon ist richtig gutes Trash-Vergnügen, aber ich kenne niemanden, der sagt so, das ist ein richtig, das ist ein Sci-Fi-Meisterwerk. Und ich glaube, für viele Leute war das Problem, dass er eben so dann so austauschbar wirkt in vielerlei Hinsicht. Und wenn ein Film austauschbar wirkt, ist es quasi für die Erinnerung, glaube ich, noch schlimmer, als wenn ein Film schlecht, also wenn ein Film so Szenen hat, die du wirklich hasst. So. Weil dann kommt irgendwann Teil 2 und dann weißt du schon nicht mehr so, ja, ach, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal, ob ich den jetzt schaue oder nicht schaue. Und deswegen war das, glaube ich, einfach nicht mehr da dann. Also, das ist natürlich unser Gefühl jetzt, ne? Aber ja.
Ich würde schon wieder das gute Six Underground-Zitat herführen. Es gibt einfach wenig, was sich festgesetzt hat. Wenig, wo, glaube ich, ein Publikum wirklich eine Beziehung zu einer der Figuren aufgebaut hat. Was eigentlich verblüffend ist, weil gerade der erste Film ja nur daraus besteht, dass Figuren sehr aufwendig eingeführt werden. Wir machen quasi diese Reise, um diese 7 Samurai einzusammeln, die dann den Planeten verteidigen sollen, der da unter Beschuss steht, durch ein Imperium. Wie sollte es auch anders sein? Und dann gucke ich aber zurück und frage mich, sind die anderen Snyder-Figuren, Snyder-Protagonisten, Protagonistinnen wirklich so markant, wenn sie nicht direkt schon irgendwie aus dem Comic stammen, wie eben Wonder Woman, Superman, Batman? Das ist klar, das sind ikonische Figuren und da schafft er einen Rahmen, wo die ihre Größe entfalten können, wie als würde er so ein Gemälde an so eine Kirchendecke malen und denkst dir, wow, okay, das ist wirklich was Epochales, was hier gerade auf der Leinwand stattfindet. Und dann gehe ich weiter zurück und denke mir, okay, aber Sucker Punch 300, okay, König Leonidas ist vielleicht schon, aber auch der geht wieder auf eine Comicvorlage zurück. So, was sind die wirklich richtig guten Originalcharaktere, die Snyder geschaffen hat? Und ich glaube, das ist vielleicht nicht seine Stärke, sondern eher eine Schwäche, die er oft mit visueller Bildgewalt irgendwie ausgleichen kann und halt oft auf Source-Material zurückgreift, starke Geschichten, starke Figuren sich von anderen Autoren holt. Und bei Rebel Moon wäre es, glaube ich, sehr wichtig gewesen, dass es irgendjemand gibt, der dich mit auf diese Reise nimmt, dass du Bock hast, ja, ich will jetzt noch mehr Planeten in diesem Universum erforschen. Und also keine Ahnung, ich glaube, es ist zu früh, um zu urteilen, ob dieses Rebel Moon Franchise jetzt schon gestorben ist oder nicht. Wir haben ja definitiv noch 2 Director's Cuts, die jetzt erstmal kommen. Aber ich habe das Gefühl, dass selbst so, also vor Rebel Moon Part 1 war das Excitement-Level sehr hoch und dieser Drop, der einfach stattgefunden hat und dass der zweite Teil einfach veröffentlicht wurde, wie als wäre es irgendein Film gewesen bei Netflix, wie als wäre es im Wasser der Zen, mit dem Unterschied, dass im Wasser der Zen für deutlich mehr Aufsehen gesorgt hat, weil am Ende ein Hai komplett ausgerastet ist und Paris geflutet hat. Irgendwie sowas hatte Rebel Moon nicht zu bieten. Da passieren 1000 Dinge in diesem Film, aber ich könnte dir keine eine Szene sagen, wie die am Ende von Im Wasser der Zen, wo wirklich eigentlich was Apokalyptisches stattfindet. Ja. Ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern, aber der Film ist ziemlich konsequent in seiner Idee von, was passiert, wenn ein mutierter Riesenhai irgendwie eine Stadt terrorisiert. Und ich glaube, das fehlt Rebel Moon.
Ja, also ich habe irgendwie ehrlich gesagt, also meine Theorie ist so ein bisschen, vielleicht kriegen wir in ein paar Jahren so Hintergrundinfos, was da tatsächlich abgelaufen ist, weil eigentlich war die Story ja immer, Netflix gibt Zack Snyder carte blanche, wirklich so komplette kreative Freiheit und ziemlich ansehnliches Budget, um seine Vision umzusetzen. So. Aber das, was wir bekommen haben, meiner Meinung nach, sieht nicht besonders schön aus. Es hat nichts Spezielles. Es ist sehr reißbrettartig, meiner Meinung nach. Und es wirkt so ein bisschen, als hätte er da doch deutliche Einschränkungen gehabt, was er machen kann, was er nicht machen kann. Also optisch, grafisch, Von dem ganzen Look her, auch von der Art und Weise, wie er was erzählen kann. Also irgendwie hätte er Freiheiten gehabt, dann sähe das anders aus. Weil es Zack Snyder ist. So. Wenn du dem Freiheiten lässt, dann muss es irgendwie anders aussehen.
Ich würde das gerne unterschreiben, aber er hat halt auch schon Army of the Dead gemacht. Auch bei Netflix. Und der fühlt sich sehr ähnlich an wie die Rebel Moon Filme.
Und ja, ich habe auch da irgendwie, also auch da würde ich so sagen, okay, aber dann vielleicht gab es niemanden von Netflix, der ihm gesagt hat, so, du machst das jetzt so, weil ich da Bock drauf habe. Aber vielleicht sind quasi die Standards, die Netflix setzt, einfach ohne es auszusprechen, aber einfach die quasi gelten, wenn du einen Film bei Netflix unterbringen willst, sind so anders als das, was Zack Snyder vielleicht gut tut, um seinen Stil ausfahren zu können, dass es einfach zu so einem Ergebnis dann halt führt. Weil meiner Meinung nach Army of the Dead war marginal ikonischer, aber nicht unbedingt besser.
Ja. Ja, es ist irgendwie seltsam. Zack Snyder dreht die letzten seiner großen Filme bei Netflix und eigentlich sind alle Snyder-Filme davor monatelang Diskussionsthema Nummer 1 gewesen und das findet gerade nicht mehr statt. Deswegen, wie gesagt, das Rebel Moon-Schicksal ist noch offen, ob das jetzt zum Franchise wird oder nicht. Aber ja, ich finde es schon interessant, dass sich Netflix so ultra markante Ausreißer geholt hat, wie Michael Bay, wie Zack Snyder jetzt. Und dass die mit all dem Krach, den sie irgendwie inszeniert haben, dann nichts schaffen konnte, was ansatzweise so viel Biss hat wie im Wasser der Zen. Es tut mir leid, dass ich auf den immer wieder zurückkomme, weil das halt wirklich so ein unberechenbarer Netflix-Erfolg irgendwie geworden ist, der ein bisschen aus dem Nichts kam. Wo ich sogar sagen würde, The Irishman steht bisher mit am besten eigentlich da, was so den Impact angeht.
Ja.
Vielleicht sehr ideal gedacht, aber mal gucken. Wir haben noch 2 Filme in unserer Liste und die Zeit wird knapp, deswegen springe ich einfach mal weiter. Red Notice steht hier. Ein Film, der von Netflix mit 150 bis 160 Millionen Dollar Budget freigegeben wurde, letzten Endes 200 Millionen Dollar gekostet hat. Da sind die Kosten definitiv explodiert. Es sind aber auch einige Stars dabei. Wir haben hier Dwayne Johnson, der in den 2010er Jahren eigentlich als einer der letzten großen Kinostars gehandelt wurde. Jemand, der wirklich mit seinem Namen die Leute ins Kino lockt, der sagt so, ich bin hier euer Actionstar, das ist die Idee, ich kämpfe gegen Riesengorilla oder ich klettere hier an einem Hochhaus rum, wie Bruce Willis damals in Stirb langsam. Und das sind richtig solide Kinokracher, die im Sommer so und so viel Millionen Menschen ins Kino locken. Und da dachte sich Netflix, das wäre eigentlich cool, wenn wir den auch bei uns hätten. Vielleicht in einer großen Action-Reihe zusammen mit Gal Gadot, Wonder Woman Star. Und wer darf nicht fehlen in jedem großen Netflix-Blockbuster, ihr ahnt es. Ryan Reynolds. Also schon ein Megatrio. Als dieser Film angekündigt wurde, hatte man auch wieder so einen richtigen Moment gemerkt mit, okay, das mit Will Smith und Bright, das war keine Ausnahme. Netflix kann sich inzwischen irgendwie alle Leute holen und auch irgendwie sind die Stars daran interessiert, sich bei Netflix eine Marke aufzubauen. Bei Red Notice war auch ganz klar der Plan, das könnte der Startschuss für eine Filmreihe werden, für eine Trilogie, was auch immer. Dwayne Johnson ist da auch sehr stark als Stimme einfach in dieses Projekt involviert gewesen, hat auch gleich seinen Hausregisseur Rosen Marshall Thurber mitgebracht, mit dem er kurz davor unter anderem eben den Skyscraper gedreht hat. Und das finde ich schon interessant, weil Red Notice kam wirklich wie so ein perfekt geschnürtes Blockbuster-Päckchen zu Netflix. Hat dann auch noch dieses Price-Tag bekommen, 200 Millionen Dollar. Also es wirkte, als entsteht da einer der großen Filme, um die es einfach keinen, um die niemand einen Bogen machen kann. Und vielleicht konnte auch niemand einen Bogen um ihn machen, weil er steht tatsächlich auf Platz 1 in der All-Time-Liste. 230 Millionen Views. Nicht unbedingt Menschen haben ihn komplett gesehen, aber haben zumindest mal ganz kurz reingeschaut, um zu gucken, ob das wirklich kracht. Jan Felix, hat es gekracht?
Och, es hat schon gekracht. Also es ist schon ein Film, der so, also der, ja, es ist ein Actionfilm.
Ja.
So, und der ist auch, ja, der irgendwie, finde ich persönlich, der funktioniert auch so, weil der hat irgendwie, der hat dann schon irgendwie humorvolle Szenen irgendwie zwischen Ryan Reynolds und Dwayne Johnson. Gal Gadot spielt auch eine irgendwie, eine Figur, die man so kennt, so die fiese Bösewichtin, die dann irgendwie alle ausspielt nochmal. Und das macht auch schon irgendwie Spaß. Und es gibt wirklich brachiale Action. mit Explosionen und allem. Und das ist so ein gutes Paket. Das kann man gut verkaufen, würde ich sagen. Aber es geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und viele Leute haben diesen Film auch ausgewählt als Beispiel für so eine aggressive Vergessbarkeit. Also das, worüber wir jetzt schon ein paar Mal geredet hatten, dass es keinen kulturellen Abdruck hinterlässt, nur übertroffen in dem Blick mancher Leute noch von dem nächsten Film, über den wir reden tatsächlich. Ja, aber das ist schon so ein archetypischer, der archetypische Netflix-Blockbuster.
Ja.
Das ist einfach ein sehr verkaufbares Paket, drei Riesenstars.
Die natürlich auch dann eine Mega-Gage bekommen von diesen 200 Millionen.
Ja, genau. Also ein großer Teil dieser 200 Millionen ist tatsächlich auf die Stars plus den Regisseur entfallen.
Ich glaube, wir können den nächsten Film gleich mit reinnehmen, weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist wirklich wie als guckst du einen Klon davon. Kurz nach Red Notice kam The Gray Man.
Ja.
Der hatte dann tatsächlich ein richtig von Anfang an 200 Millionen Dollar Budget, gedreht von den Russo-Brüdern, die halt davor die Avengers-Filme gemacht haben. Mhm. Also eigentlich so das heißeste Regie-Duo, was du dir irgendwie in Hollywood sichern konntest. Und es ist unfassbar, dass die nach halt einem der größten Kino-Doppelschläge überhaupt, eigentlich dem größten Kino-Doppelschlag überhaupt, Avengers Infinity War und Avengers Endgame, wer hat sowas jemals ins Kino gebracht, dass die gesagt haben, so, und unser nächstes großes Ding findet bei Netflix statt. The Gray Man sollte auch der Startschuss einer Reihe werden. Genauso wie bei Red Notice stehen wir aber da und fragen, wo ist Teil 2? Und genauso wie bei allen anderen Filmreihen haben wir ganz viele Quotes von, ja, und hier, und das sind Pläne, und das könnte sein, aber zugegeben, wo ich bei Rebel Moon noch sagen würde, okay, wir sind eigentlich noch in Jahr 1 seit der Veröffentlichung, sieht's bei Red Notice und The Gray Man schon ein bisschen anders aus, weil die Filme liegen ein bisschen länger zurück und so richtig in Gang irgendwie ist diese jeweils angestoßene Filmreihe nicht gekommen. Wer sind die Stars bei The Gray Man? Ryan
Gosling.
Gosling. Oh Gott. Namen am frühen Montagmorgen. Ryan Gosling. Ausnahmsweise nicht Ryan Reynolds. Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas. Auch ein Mega-Trio, ähnlich wie bei Red Notice. Und sie bewegen sich auch so genre-technisch. Eigentlich alle auf, keine Ahnung, wir haben irgendwie Action, wir haben wieder so ein Globetrotting-Adventure. Wir haben
so ein bisschen Spionage.
Genau. Hier, wer hintergeht wen, wer verrät wen. Es schielt für mich alles irgendwie so ab in Pierce Brosnan 2090er James Bond oder so. Diese Art von Blockbuster steckt für mich da oft drinne, dass du noch so ein paar Agentenversatzstücke oder so hast. Und ich finde es bei beiden verblüffend, dass sie diese mega Wucht an Geld, an Stars, an Namen, an High-Concept-Ideen irgendwie mitbringen und auch mega erfolgreich waren. Also The Gray Man ist belegt Platz 2 der All-Time-Netflix-Charts. Also irgendwo scheint die Rechnung aufgegangen zu sein, aber es ist fast wie, als warst du kurz bei McDonald's, hast was gegessen und du verlässt den Laden und fragst dich, Moment, habe ich gerade wirklich was gegessen oder habe ich eigentlich noch Hunger oder nicht? Und findest dich in einem seltsamen Zustand von, würdest du Red Notice 2 und The Gray Man 2 schauen, wenn er nicht direkt schon im April nachgeliefert wird, wie es bei Rebel Moon der Fall war, wird ein Hype entstehen, wenn irgendwann eine dieser Fortsetzungen tatsächlich in 1, 2, 3 Jahren bei Netflix veröffentlicht wird. Ich finde das so faszinierend, dass eigentlich wirklich zwei der größten Blockbuster der vergangenen Jahre existieren und irgendwie aber auch nicht.
Ja, also es ist ja irgendwie auch interessant, also ob das unsere Perspektive ist oder ob man das allgemein so sagen kann. Mhm. Ne? Also es könnte ja auch einfach sein, dass wir uns ein bisschen zu sehr aus unserer Filmbubble quasi
auf die
Kritiken stürzen, die halt, also vielleicht bei Red Notice noch ein bisschen besser waren, aber ich glaube, bei The Gray Man waren die schon relativ vernichtend.
Ja, alles irgendwie so, ne?
Und alle haben so quasi drauf bestanden, dass es sozusagen ein Film ist, den man einfach sofort wieder vergisst, der nichts hat, woran man sich festklammern kann. Dem stehen halt diese Zahlen so ein bisschen, also die Erfolgszahlen so ein bisschen gegenüber, ne? Und die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, also wie du es gerade gemeint hast, macht es sich irgendwie bemerkbar, dass er so vergessbar ist, angeblich, ne? Also werden die Zahlen komplett einbrechen bei The Gray Man 2? Oder nicht?
Ich meine, Rebel Moon wäre eigentlich ein interessanter Testfall, aber da ist halt das so nah zusammen, dass es vielleicht noch im gleichen Schwung irgendwie passiert ist. Mhm. Aber selbst da kannst du ja merken, dass irgendwie nicht ein Großteil der Menschen mitgegangen ist zu Teil 2, sondern nur die Snyder-Fans, nur die paar Rebel Moon Fans, nur die halt wirklich wissen wollten, wie die Geschichte weitergeht, auch wenn man zig verschiedene Versionen davon schon schauen könnte, wie eben die sieben Samurai oder die glorreichen sieben oder die sieben sonst was weiß ich. Nee, also ehrlich gesagt, ich hätte gerne, dass sie zu sowohl The Gray Man als auch Red Notice einen zweiten Teil machen wollen, weil ich einfach wissen will, ob dieser Plan, der irgendwo mal ja existiert hat, ob der funktionieren kann, wenn man was zu Austauschbares gemacht hat. Oder, was vielleicht auch super spannend wäre, dass diese Austauschbarkeit auch das Gute ist, der Vorteil ist, du musst nicht involviert sein in ein Franchise, was seit 10 Jahren über 8 verschiedene Filme und Serien erzählt wird, wie das gerade bei Marvel der Fall ist, sondern du guckst halt diese Netflix-Filme einfach an einem Freitag und hast perfekte Blockbuster 20.15 Uhr pro 7 Abendunterhaltung und kannst sie, weiß nicht, nächste Woche mit irgendjemandem auf Arbeit drüber reden und dann verschwinden sie und du guckst sie nicht mehr. Weiß nicht, es war gut, irgendwann kommt der nächste und im Zweifelsfall kommt immer noch im Wasser das Zen dazwischen. Und vielleicht ist das ein Großteil des Publikums auch komplett egal. Also wir gucken irgendwie drauf, wie entsteht ein Film, wie entsteht eine Filmreihe, was ist der Lebenszyklus von einem Film, kommt ins Kino, sprechen Menschen darüber, hat einen großen VOD-Start, kommt dann nochmal auf DVD oder so raus. Und ich glaube, dass Netflix mehr in einem sehr kurzlebigen Geschäft ist, wo du so ein paar Sachen hast, die sich wirklich einbrennen ins popkulturelle Gedächtnis und dann gar nicht mehr verschwinden. Eben sowas wie Stranger Things, wie Wednesday. Aber auch interessant, dass ich jetzt zuerst irgendwie an zwei Serien denke und nicht irgendwie an einen Film. Ich versuche wirklich immer für mich rauszufinden, was ist der allerprägendste Netflix-Film. Und selbst wenn ich sonst so die Liste der meistgesehenen Sachen da anschaue, würde ich am ehesten noch sowas wie vielleicht Don't Look Up oder so rausziehen, der damals, glaube ich, ein sehr gutes Timing hatte, auch so ein Weihnachtsstart. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence in den Hauptrollen, diese Umweltthematik noch mit drinne, irgendwo zwischen Satire und Komödie. Und das war definitiv ein Film, der zum Streitfall geworden ist, wo ganz viele verschiedene Perspektiven drauf existiert haben. Aber niemand hat gesagt, in der Adam Project ist es moralisch vertretbar, dass Ryan Reynolds irgendwie diese Zeitreise auf sich nimmt, um, weiß nicht, seinen persönlichen Schmerz oder den Lauf der Welt zu heilen. Und das finde ich interessant, dass Netflix irgendwie Unsummen an Geld aufwendet, um irgendwie so einen Moment zu schaffen, aber es in den letzten Endes in den wenigsten Fällen unbedingt so passiert, wie man es kalkuliert. Und dann ist eben sowas wie im Wasser der Zen, was kein Mensch kalkuliert hat, auf einmal ein Riesenerfolg bei Netflix, hat deutlich weniger gekostet, was auch immer. Es ist wirklich, jeder neue Netflix-Start irgendwie ein weiteres Faszinosum.
Ja, und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine interessante Beobachtung über die Filmbranche im Allgemeinen oder die Art und Weise, wie Leute dann Filme sehen oder welche zu Erfolgen werden, dass manchmal Leute so ein, weil du jetzt gerade im Wasser des Hen meinst, irgendwie manchmal so eine Gegenbewegung fast schon haben, weil, also keine Ahnung, auch als Barbie und Oppenheimer rausgekommen sind, ne, die natürlich große Blockbuster sind, das darf man nicht vergessen, aber es hat auf mich fast so ein bisschen gewirkt wie so eine Gegenbewegung zum Superheldenkino, wo dann gesagt wurde, nein, wir wollen jetzt den Film über die bekannteste Puppe der Welt und über einen Physiker, die wollen wir jetzt richtig erfolgreich machen. Und auf den ganzen anderen Kram haben wir irgendwie keinen Bock. Und wir finden diese Kombination irgendwie so richtig toll. Und so ein bisschen irgendwie ist, so ein bisschen dieses Gefühl habe ich im Wasser der Seine auch, dass so Leute einfach sich gesagt haben, so, na, also diese ganzen großen Konzepte, schön und gut, aber was ich eigentlich will, sind auch Haie.
Die einfach hungrig sind.
Die einfach hungrig sind, so High-Kino, ist so geil.
Ja, ja, ich meine, es kommt viel dann so, was trifft den Nerv der Zeit irgendwie? Und ich glaube so, im Wasser der Zen hat es vielleicht sogar ein bisschen leichter, weil eben nicht so viel auf dem Spiel steht wie bei Barbie, der ja auch hätte massiv in die Hose gehen können, hätte floppen können, hätte irgendwie mit seinem Humor überhaupt keinen Anklang finden können, während ein High-Film kommt halt und vielleicht wird er gut, vielleicht wird er nicht, vielleicht findet er irgendwie so eine ironische Fangemeinde, vielleicht sogar eine ganz aufrichtige Fangemeinde, aber ich frage mich, wann kommt der erste Barbenheimer eben für Netflix, weil der war definitiv noch nicht da irgendwie, also es müssen jetzt nicht zwei komplett gegensätzliche Filme wie Barbie und Oppenheimer sein, die einen phänomenalen Erfolg einfahren, aber wann kommt wirklich so dieser allererste Netflix-Film, der so einen langen Schatten nach sich zieht, eben wie es Barbie und Oppenheimer im Kino getan haben. Das war ja wirklich nicht nur ein Kinosommer, wo sich die beiden nicht mal duelliert haben, sondern irgendwie gemeinsam durch die Ziellinie gerannt sind und dann noch eine Ehrenrunde und noch eine Ehrenrunde und noch eine Ehrenrunde gedreht haben. Und wo ist der Netflix-Film, der diese vielen Ehrenrunden drehen wird? Wenn wir zumindest auf die Budgets gucken, kündigt sich da für die nächste Zeit ein besonderes Projekt an, nämlich der Electric State. Das sprengt nochmal alle Zahlen, über die wir bisher gesprochen haben. 300 Millionen Dollar soll dieser Film angeblich gekostet haben. Es sind wieder einige Leute dabei, die wir schon oft bei Netflix gesehen haben. Angefangen bei den Russos, die Regisseure, hier die Avengers-Macher. The Gray Man 2 kommt nicht oder zumindest nicht in naher Zukunft. Deswegen machen sie hier ein Science-Fiction-Epos mit Millie Bobby Brown, dem Netflix-Star schlechthin. Sie ist durch Stranger Things groß geworden, hatte zuletzt den Fantasy Survival, was auch immer, Abenteuerfilm Damsel, wo sie hier gegen einen Drachen erstmal kämpft. Und dann ist sie natürlich auch mit den Enola Holmes Filmen sehr prominent bei Netflix vertreten. Also wirklich so jemand, der noch recht jung ist, aber total fest irgendwie mit Netflix als Streamingdienst, als Zuhause verbunden ist. Und der andere große Name kommt auch aus dem Marvel-Universum, haben die Russos direkt mitgebracht, Chris Pratt. Der Star-Lord aus den Guardians of the Galaxy-Filmen, den Hauptdarsteller aus den Jurassic World-Filmen, der neuen Trilogie, die in den letzten Jahren kam, und auch der Star von The Tomorrow War, ein Science-Fiction-Film, der bei Amazon kurz riesengroß war und dann auch sofort eine Fortsetzung bekommen hat, auf die wir immer noch warten. Und das Ganze basierte auf den Kunstwerken im Endeffekt von Simon Stallen. Haag, wir haben den Film auch schon mal vorgestellt, glaube ich, irgendwann in einer Netflix-Streaming-Film oder generell Streaming-Film-Vorschau, The Electric State. Und das ist auch wieder so ein Fall. Glaubst du, das wird der nächste Gray Man, der nächste Red Notice? Oder wird das einfach nur so ein Prestige-Ding wie der Irishman? Oder vielleicht tatsächlich mal ein Oppenheimer?
Also ich muss dazu sagen, dass ich in der Vergangenheit häufig enttäuscht war von den Filmen und oder Serien der Russo-Brüder. Und häufig klangen die Ideen, die sie hatten, auf dem Papier sehr gut für mich. Und dann war das Produkt aber sehr blass, sehr austauschbar. Genau das, was wir jetzt irgendwie besprochen hatten in Bezug auf die letzten Filme. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor Electric State, weil es klingt sehr gut. Ja, also die Gemälde, die von denen du redest, so, die sind wunderschön und unglaublich stimmungsvoll. Und auch ich finde auch irgendwie so der Cast, der kann funktionieren. Und ich wäre gespannt darauf zu sehen, wohin diese 300 Millionen geflossen sind. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Ich bin auch sehr für Sci-Fi und Western und Sci-Fi-Western zu haben, was der Film anscheinend sein soll. Insbesondere, wenn er noch so ein bisschen so eine, ja, fast schon Road-Movie-Dramaturgie durch die USA darstellt. Aber, also, es klingt alles schon wieder wie so das schön geschnürte Produkt, das am Ende die View-Zahlen in die Höhe treibt, aber 2 Wochen später niemanden mehr interessiert.
Ja.
Also das ist quasi meine vielleicht bisschen unfaire Haltung dem gegenüber, aber eine unfaire Haltung, die informiert ist durch gewisse Vorerfahrungen.
Ich kann das nachvollziehen, woher das kommt. Und ich meine, Electric State, wir sind noch weit davon weg. Wir haben ja noch nicht mal einen Trailer oder so gesehen. Also schwer, den Film zu beschreiben. Aber so, wie es sich anfühlt, genau dieses geschnürte Paket. Und ich finde, also ich bin unendlich fasziniert davon, wie es Netflix gelingt, das immer wieder so zu machen. Und dass sie es nie schaffen, daraus was Markantes irgendwie zu bekommen. Also jetzt, wenn ich so diese ganze Liste an Filmen durchgehe, klar, es gibt sowas wie Six Underground, kann man immer mal wieder meiner Meinung nach schauen. The Irishman ist einfach ein herausragender Film. Ich würde auch The Outlaw King bis ans Ende aller Tage verteidigen, auch wenn ich weiß, da gibt's gar nicht so viele Fans von. Aber ansonsten sind hier große Budgets, die irgendwie auf den ersten Blick genau das erfüllt haben, was sie sollten. Du hast irgendwie diesen einen Film bekommen, Aber letzten Endes hast du dieses eine Produkt bekommen, was du einmal konsumiert hast und dann ist es verschwunden. Und also diese Diskrepanz, bin ich sehr gespannt, wie wir, weiß nicht, in 10 Jahren oder so darüber darauf zurückblicken werden. Jetzt, wenn ich sage, The Adam Project ist in Vergessenheit geraten, sage ich das auch mit so einem halben Blinzeln, weil ich weiß, der Film ist noch keine 10 Jahre alt. Also er ist eigentlich noch gut auffindbar, er ist definitiv verfügbar. Es ist jetzt kein mega geheimes Trivia oder so, was sich da irgendwie ausgegraben hat. Erinnert ihr euch, als Ryan Reynolds mal diesen verrückten Zeitreisefilm oder so gemacht hat? Aber was ist, wenn in 10 Jahren das wirklich so ist, dass das völlig kurios ist, dass Ryan Reynolds mal diesen Zeitreisefilm gemacht hat? Das finde ich, weiß nicht, ich würde also, jetzt gern selbst in der Zeit reisen, um das herauszufinden, wie wir dann darüber reden, weil dazu ist Netflix insgesamt noch zu jung. Aber wird es Netflix auf lange Zeit schaffen, mit all den Unmengen an Geld, die sie da in diese riesigen Filme investieren, auch sich wirklich so einen Katalog aufzubauen, der lange da ist. Weiß nicht, ein Katalog, wie ihn eigentlich jedes große Studio in Hollywood hat, mit Filmen, die immer wieder auftauchen, die einfach niemals verschwinden werden, die hier in Wiederaufführung laufen, da irgendwie regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt werden, neue DVD-Editionen und sowas bekommen, weil all das existiert ja irgendwie so im Lebenszyklus eines Netflix-Films nicht wirklich. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast ehrlich gesagt wenige Antworten. Ich weiß auch nicht, auf welche großen Fragen, aber sondern eher so, um generell drüber nachzudenken. Das findet da bei Netflix statt und das sind, also
ich denke auch irgendwie so ein bisschen, also es wird sich vielleicht auch zeigen, was Netflix damit wirklich verfolgt. Also ob sie wirklich Filme mit einem gewissen Erinnerungsfaktor machen wollen, aber es gelingt irgendwie nie so richtig. Oder ob sie quasi dieses Produkt schaffen wollen, bei dem es so ein bisschen egal ist, ob sich 3 Wochen später noch jemand dran erinnert.
Du musst nur jeden Freitag das Gefühl haben, du könntest gerade den nächsten so und so schauen, aber im Endeffekt hast du einfach irgendwas geschaut.
Ja, so, das ist so ein bisschen die mögliche Konsequenz daraus, ne? Aber ich glaube irgendwie, keine Ahnung, also wenn Netflix 50 Jahre alt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass es immer noch denselben Katalog gibt wie jetzt. Weil dass da immer noch die Adam Project irgendwo rumschwirrt. Vielleicht machen sie einfach irgendwann so einen Cut und sagen so, alles unter, keine Ahnung, 500 Views am Tag wird einfach, das ist jetzt eine vollkommen willkürliche Zahl, aber irgendwas, alles unter irgendeinem gewissen Betrag wird einfach rausgecuttet. Das gibt's da nicht mehr.
Das ist ja eine Streaming-Dystopie, Jan Felix. Ich weiß nicht, ob wir schon da sind, aber...
Na, wir sind da noch nicht, aber in 25 Jahren könnten wir da schon anlangen. Und dann ist ja die Frage so, wenn euch die Filme wirklich so viel bedeutet haben, wenn ihr wirklich dachtet, okay, die reißen richtig was, so, dann könntet ihr sie ja irgendwie zweitverwerten oder ihr könntet irgendwas damit anstellen oder wie auch immer. Aber wenn die dann einfach quasi wegfliegen und man kann die überhaupt nicht mehr schauen, was ist dann?
Ich meine, das ist fast schon wieder interessant, wenn wir uns 2050 hier zusammenfinden und versuchen, Red Notice nachzukonstruieren. Wir haben hier 30 Minuten Film, aber der Rest ist verschollen. Und es soll diese legendäre Actionsequenz geben, wo Gal Gadot und Ryan Reynolds gegeneinander kämpfen. Ich meine, auch so kann sich der Blick auf Filme... Also so, was ist, wenn das, was wir jetzt als komplett austauschbar bei manchen dieser Filme bezeichnet haben. Was ist, wenn das in vielen Jahren eigentlich stellvertretend ist für so eine ganze Ära an Filmen und auch schon wieder zu einem interessanten Untersuchungsobjekt irgendwie. So war eine bestimmte Art von Streaming-Blockbuster-Kino auch mal, und das Streaming-Blockbuster-Kino ist ja dann bestimmt ein anderes als das Kino-Blockbuster-Kino oder so ein Kino-Blockbuster-Kino, oh Gott. Naja, hast du noch ein Fazit oder...
Nicht wirklich. Mich interessiert auf jeden Fall auch, wo das irgendwie hinführt. Und ob es mal wirklich so einen Netflix-Film geben wird, wo Leute 10 Jahre später sagen, wow, hat mich umgehauen und schaue ich immer noch jedes Jahr
einmal. Ja, also wirklich so ein Indiana Jones, so ein Star Wars, so ein Marvel-Film. Ich bin auch sehr gespannt. Ich drücke natürlich die Daumen für Electric State, weil die Vorlage einfach bombastisch aussieht. Aber genau, die Erfahrung zeigt, man kann auch skeptisch sein. Wir hoffen, ihr hattet irgendwie Spaß mit diesem ungewöhnlichen Podcast, wo es um Dinge ging, die selten eigentlich so in einen Kontext gebracht werden. Aber wir dachten, das ist vielleicht mal eine interessante Idee, irgendwie darüber nachzudenken, irgendwie so ein bisschen einzutauchen in diesen Kosmos. Jan Felix, wenn man dir folgen mag, wo kann man das tun?
Unter meinem Klarnamen bin ich auf Facebook zu finden und ansonsten auch unter meinem Klarnamen bei Moviepilot. Ich glaube, das sind so die beiden größten Anlaufstellen.
Genau. Mich findet ihr auch auf Moviepilot und wenn ihr wollt, könnt ihr bei Twitter auch den Klarnamen eingeben in die Suche. Da werdet ihr bestimmt fündig. Ansonsten wünschen wir euch sehr viel Spaß da draußen im Streaming-Dschungel. Hoffentlich entdeckt ihr irgendwas Schönes. Schaut nicht nur die 200 Millionen Dollar teuren Filme, sondern vielleicht auch mal einen kleineren, den ihr entdecken könnt. Oder guckt die großen und genießt sie, solange sie noch da ist. Wer weiß, wann Netflix irgendwann das Fass zumacht. Das kann sich alles jederzeit ändern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.